Ich freue mich, dass wir heute Abend gemeinsam hier sind. Für mich war es ein regelrechtes Abenteuer, nach Bern zu kommen. Als ich heute früh meine Fahrkarte kaufen wollte bei der Deutschen Bahn, stellte ich fest, der Zug, den ich nehmen wollte, war schon vollkommen ausgebucht. Da habe ich einen Zug später genommen, der ist dann direkt vor meiner Nase weggefahren, weil die Tür nicht aufging. Da habe ich noch einen Zug später genommen, der hat dann in Karlsruhe 25 Minuten Verspätung gehabt. Ich habe einen anderen Zug genommen, um mich nach Basel zu bringen. Der hätte auch beinahe noch den Anschlusszug bekommen, wenn dann nicht kurz vor Basel der Strom ausgefallen wäre und ich nochmal eine halbe Stunde dort gestanden habe. Aber jetzt bin ich da. Was noch viel wichtiger ist, Sie sind heute da. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam heute Abend diese Serie beginnen können, vom Schatten zum Licht. Das Thema heute Abend wird sein Babylon, Brexit und die Bibel. Alte Wahrheiten für ein postfaktisches Zeitalter. Nun, ich weiß nicht genau, mit welchen Erwartungen Sie heute Abend hergekommen sind. Wir wollen gemeinsam einen Blick in unsere Welt werfen. Wir wollen uns ein bisschen anschauen, warum Dinge passieren, die wir vor unseren Augen sehen. Wir wollen aber vor allem auch einen Blick in die Bibel werfen und, Sie haben es sicherlich schon gesehen, uns auch mit Prophetie beschäftigen. Es ist ja fast gar nicht zu übersehen. Diese Prophetie-Expo zeigt ja schon, dass es hier in dieser Vortragsreihe auch gerade um die Weissagung und die Vorhersagen der Bibel gehen soll. Nun, weil es auch ein geistliches Thema ist und ein geistlicher Abend, würde ich vorschlagen, dass wir mit einem kurzen Gebet beginnen. Sie können dazu sitzen bleiben, wenn Sie möchten, und ich würde kurz gerne beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir heute Abend hier sein dürfen und dass du versprochen hast, dass du mit deinem Heiligen Geist gegenwärtig sein möchtest, damit wir dein Wort verstehen. Bitte gib uns Verständnis nach deiner Verheißung und schenk uns Freude, wenn wir dein Wort lesen. Im Namen Jesu. Amen. Wir leben in interessanten Zeiten. Wir leben in einer Zeit, in der viele Dinge, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar erschienen, plötzlich Realität sind. Es ist noch gar nicht so lange her, als 2016 kurz vor der Abstimmung über den Brexit sich alle Analysten und Politikwissenschaftler sicher waren, nun ja, das war natürlich eine ganz interessante Idee, dieser Brexit, und es ist erstaunlich, dass die Initiative überhaupt so weit gekommen sei, aber bei der Abstimmung wird doch auf jeden Fall die Vernunft der Briten siegen, oder? Auf jeden Fall wird es nicht zu diesem Brexit kommen. Entsprechend lang waren die Gesichter am Morgen danach. Das, was man nicht für möglich gehalten hatte, trat ein. Und das ist nur symptomatisch ein Beispiel für die Entwicklung der letzten Jahre. Viele Dinge, die wir für unvorstellbar gehalten haben, treten ein. Vor unseren Augen verändert sich die politische Landschaft in dieser Welt ganz drastisch. Eines der größten Probleme unserer Zeit ist, dass wir oft gar nicht genau wissen, was überhaupt passiert, weil man sich oftmals nicht mehr so richtig sicher ist, wem man dann jetzt überhaupt vertrauen kann. Stichwort Fake News. Kann man den alteingesessenen Mainstream-Medien überhaupt noch vertrauen oder präsentieren die nur das, was die großen Parteien möchten, dass wir es verstehen? Und dann kann man diesen ganzen alternativen Medien trauen, die immer genau das Gegenteil von dem sagen, was die offiziellen Medien sagen, aber oftmals mindestens genauso schlecht recherchiert. Das Wort Fake News hat in den letzten Jahren eine besondere Popularität bekommen, vor allem wegen diesem werten Herrn. Wobei sich manche streiten, ob er derjenige ist, der am meisten gegen sie kämpft oder am meisten sie erfindet. Ich habe da meine persönliche Meinung, vielleicht ist das die gleiche wie die Ihre. Aber heute Abend soll es nicht zu sehr nur um ihn gehen. Die Frage, was in unserer Welt los ist, beschäftigt sehr viele Menschen. Überall sehen wir, wie plötzlich politisch Dinge sich in eine andere Richtung entwickeln, als man sie vor 5 oder vor 10 Jahren noch so vorhersehen hätte können. Und wir sehen, dass in unserer Welt vor allem Krisenherde ganz entscheidend sind. Eine der größten Krisenherde, die wir haben, ist natürlich der Mittlere Osten, der Nahe Osten, wie wir in deutschsprachigen Ländern auch sagen. der viele Probleme und viele Krisen sozusagen wie ein Kaleidoskop zusammenfasst. Viel Weltpolitik spielt sich letztens dort in Syrien, im Iran, im Irak ab. Dort sind die großen Supermächte wie Russland und die USA aktiv und viele Probleme haben dort ihren Ursprung. Nun, vor vielleicht 10 Jahren oder so, da war das so ähnlich schon, da hat man vielleicht mit einem gewissen Interesse dort in den Nahen Osten geschaut, aber hat nicht so wirklich gemerkt, wie sehr diese Problematik hier in Europa uns betreffen sollte. Das hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt, denn die Menschen, die seit Jahrzehnten dort durch Krieg und durch Terror bedroht werden, nur weil einige Großmächte dieser Welt den Eindruck haben, dass ausgerechnet ihr eigenes Öl unter arabischem Sand liegt, nicht wahr? Da haben Menschen auch durch moderne Medien entdeckt, dass es eine bessere Welt gibt und haben den Weg zu uns gefunden. Die ganze Flüchtlingskrise, die Migrationsproblematik hat natürlich ihren Ursprung im Nahen Osten. Ich weiß nicht genau, wie es hier in der Schweiz so um die Migrationsdebatte bestellt ist. In Deutschland ist das eine heiße Kartoffel, die man anfassen kann. Nun, ich würde, ganz egal, wie Sie politisch jetzt dazu stehen, Einwanderung und Flüchtlinge und dies und jenes, mal vorschlagen, dass wir in Europa noch gar keine echte, richtige Flüchtlingskrise überhaupt erlebt haben. Das hier ist eine Flüchtlingskrise. Aufgenommen in Jordanien. Also gegenüber solchen Bildern geht es uns, ganz egal, ob in Schweiz, Deutschland, Schweden, wo auch immer, noch vergleichsweise gut, in Anführungsstrichen. Warum spreche ich heute Abend am Anfang über den Nahen Osten? Ich glaube, dass für viele politische, wirtschaftliche und soziale Phänomene, die wir gerade nur so ein bisschen angerissen haben, der Nahe Osten einen Schlüssel parat hält, einen Schlüssel bereithält, mit dem wir all diese Dinge besser einordnen können. Aber dabei meine ich nicht unbedingt den Nahen Osten, wie wir ihn heute vorfinden, mit viel Wüste und noch mehr Kalaschnikows, mit Revolution und arabischem Frühling und dem Aufeinandertreffen von verschiedenen Religionen. Nein, wenn ich von dem Nahen Osten heute Abend spreche als dem Schlüssel, der die Probleme unserer Zeit aufschließt, dann meine ich den Nahen Osten, wie er eigentlich so vor ungefähr 2,5 Jahrtausenden aussah. Nämlich so. Vor 2,5 Jahrtausend war dort in der Gegend, die wir heute Mesopotamien nennen, wo der Iran und der Irak und Syrien beheimatet sind, eines der größten und machtvollsten Königreiche, die es jemals gab, das Königreich Babylon. Babylon in der Zeit des 6. Jahrhunderts vor Christus war nicht nur die größte Stadt der Antike, ein Meisterwerk antiker Architektur, sondern auch ein Reich, das den gesamten zivilisierten Rahmen der Menschheit zum damaligen Zeitpunkt beherrschte. Wir finden heute noch viele Ausgrabungsgegenstände aus jener Zeit. Auch damals waren die Menschen durchaus kämpferisch gesinnt, wie auch heute im Nahen Osten. Die sahen damals nur etwas anders aus. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal in Berlin gewesen ist. Darf ich mal sehen, wer schon mal in Berlin gewesen ist? Wenn Sie in Berlin gewesen sind, wer von Ihnen war schon mal im Pergamonmuseum? Ja, einige. Ganz großartiges Museum. Dort werden einige Dinge ausgestellt, unter anderem Fundstücke, die deutsche Archäologen vor über 100 Jahren dort im heutigen Irak, im Land Babylon, ausgegraben hatten. Unter anderem das berühmte Ishtar-Tor. Ishtar war ja eine Göttin der Babylonier. Dieses Ishtar-Tor hat man dort gefunden, nebst der großen Prozessionsstraße. Und man hat dann diese ganzen einzelnen Ziegel auseinandergenommen und, Stichwort deutsche Effizienz, einzeln nummeriert und dann verschifft und dann im Pergamonmuseum in Berlin einzeln wieder wie ein 3D-Puzzle zusammengesetzt. Und so kann man sich das heute anschauen. Ganz beeindruckend die Kunst und die merkwürdigen Tiere, die dort von den Babyloniern auf diesen Ziegeln angebracht worden sind. Und man findet sogar heute noch die Inschrift des Bauherrn. Ich gebe zu, das Bild ist ein klein wenig verwackelt. Ansonsten könnten Sie es wahrscheinlich gut lesen, oder? In neuassyrischem Duktus, spätbabylonische Keilschrift. Die Inschrift ist von dem Bauherrn, dem damaligen König Babylons, einem der bekanntesten und brillantesten Herrschern der gesamten Antike. Sein Name war Nabukadnezar II. Besser bekannt auch als Nebukadrezar oder, wie er heute meistens genannt wird, Nebukadnezar. Nabukadnezar II., genannt nach Nabukadnezar I., der ungefähr 500 Jahre vorher lebte, ganz bekannter babylonischer Herrscher war, der war ein großartiger König. Wir finden hier noch Keilschrift, Tontäfelchen, wo alle seine Taten berichtet werden, wo für jedes Jahr seiner Königsherrschaft beschrieben wird, wie er in das Land Chatti ging und wie er in das Land Elam ging und welche Feldzüge er gemacht hat. Das ist hier die berühmte Jerusalem-Chronik, bekannt dafür, dass auch der Überfall auf die Stadt Jerusalem dort verzeichnet ist. Und Nabukadnezar II., Nebukadnezar, war nicht nur ein großartiger Feldherr, der in einer Linie mit Leuten wie Alexander dem Großen oder Napoleon stand, was seine Brillanz anging, sondern auch ein ganz interessanter Architekt, wie gerade schon erwähnt. Eines der sieben Weltwunder, die hängenden Gärten der Semiramis, die kommen aus seiner Hand. Die Geschichte dahinter ist ganz interessant. In Babylon, muss man wissen, ist es so richtig flach. Also stellen Sie sich vor, wie in Niedersachsen oder Mecklenburg, wie bei mir zu Hause. Ja, ganz flach. Die Frau von Nabukadnezar II., die kam aus Medien. Und Medien, das liegt im Zagros-Gebirge, das ist so quasi Nordwest-Iran heute, das ist gebirgig, das ist wie die Schweiz. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie heiraten jemanden aus Norddeutschland und ziehen nach Kiel. Wie würde es Ihnen als gute Schweizerin gehen? Sie würden die Berge vermissen, oder? Und genauso ging es auch der Frau von Nabukadnezar II. Und da dachte er sich, naja, was soll ich machen? Kann er nicht zaubern. Und er hat dann tatsächlich diese Terrassen bauen lassen mit lauter Gärten, so ein quasi künstliches Gebirge, damit seine Frau, wenn sie dann Heimweh hatte, sich so ein bisschen wieder heimisch fühlen konnte, nicht wahr? Was tut man nicht alles, um seiner Frau einen Gefallen zu tun? Können Sie sich merken, liebe Männer. Nun, Nabukadnezar II., Nebukadrezar oder Nebukadnezar, war gerade erst am Beginn seiner Herrschaft, nachdem er 605 vor Christus in der Schlacht bei Karkemisch die Überreste der Assyrer vertilgt hatte und die Ägypter in die Flucht geschlagen hatte, als er bereits anfing, sich Gedanken zu machen, wie es wohl weitergehen würde mit seinem Königreich. Damals war es ja durchaus üblich, dass man, kaum war man auf dem Thron, wurde man vielleicht von irgendeinem eifersüchtigen Leibwächter oder so ermordet, der vielleicht selbst den Thron haben wollte. Und so ging eines Abends Nabukadnezar II. In sein Bett und fragte sich diese eindrückliche Frage: Was bringt die Zukunft? Die Geschichte dieser wirklich interessanten Begebenheit ist aufgezeichnet in der Bibel im zweiten Kapitel des Buches Daniel. Interessanterweise nicht in Hebräisch, wie das meiste Alte Testament geschrieben ist, sondern auf Aramäisch, der damals weit verbreiteten Handels- und Diplomatensprache. Ein Hinweis darauf, dass diese Geschichte wahrscheinlich nicht einfach nur von Daniel aufgezeichnet worden ist, sondern damals im ganzen Babylonischen Reich vermutlich gut bekannt gewesen ist. Es heißt ja, im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, sodass sein Geist sich beunruhigte und er nicht schlafen konnte. Schon mal erlebt, dass man nicht so richtig schlafen konnte? Schlafstörungen gehabt? Schon mal erlebt? Oh ja, manchmal kommt das ja vor, man hat abends zu viel Steak gegessen, nicht wahr? Und dann rebelliert der Magen und man kann nicht schlafen. Aber an diesem Abend hatte Nebukadnezar, Nabukadnezar II., nicht zu viel Steak gegessen. Das war jedenfalls nicht der Grund seiner Beunruhigung und seiner Schlafstörung. Es heißt in Vers 2, da befahl der König, man solle die Traumdeuter und die Wahrsager, die Zauberer und die Chaldäer zusammenrufen, damit sie dem König seine Träume verkündeten. Das war ganz gewöhnlich. Dazu hatte ein König ja genau diese Experten. Die wurden dafür bezahlt, die Träume zu deuten und die Zukunft zu kennen. Und so kamen sie alle ganz eifrig anmarschiert. Die Priester von Marduk und von Nabu und von Ishtar und von Sin und von all diesen Göttinnen und Göttern, die in Babylon angebetet wurden und mit denen auch Nebukadnezar aufgewachsen war. Sein eigener Name bedeutet Nabukadnezar, Gott Nabu, beschütze meinen erstgeborenen Sohn. So hatte sein Vater ihn benannt. Und für Nebukadnezar war es ganz selbstverständlich, dass er jetzt die Priester seiner eigenen Religion befragen würde, was dann jetzt dieser Traum bedeuten solle. Und so kamen sie vielleicht schon mit irgend so einer Ochsenleber schon präpariert, die man dann gleich anschauen wollte, um zu sehen, wohin die Blutgrinsel gehen, um dann anzudeuten, was die Zukunft bringen könnte. Eine andere Methode war, dass man den Vogelflug beobachtet hat und geschaut hat, was das vielleicht für ein Omen sein könnte. Nun, er erzählt ihnen, ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, bis ich den Traum verstehe. Und die Wahrsager und Chaldäer antworteten: O König, mögest du ewig leben, ja, mehr als 100 Jahre, wie wir es gerade gehört haben. Erzähle deinen Knechten den Traum, so wollen wir die Deutung verkünden. Dafür waren sie gekommen, dafür wurden sie bezahlt. Sie wollten eine Interpretation geben, sie wollten den Traum hören und dann irgendwie das deuten. Aber an diesem Abend, oder an diesem Morgen vielmehr, hat Nabukadnezar der II. Einen interessanten Satz gesagt. Mein Entschluss steht unwiderruflich fest. Wenn ihr mir nicht den Traum samt seiner Deutung verkündet, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser zu Misthaufen gemacht werden. Großkönig Nabukadnezar II. Wollte mehr als eine Interpretation. Er wollte wissen, sagt mir, was habe ich geträumt? Um das mal zu illustrieren, stellen Sie sich vor, ich halte Ihnen eine Pistole an die Schläfe und sage Ihnen, ich habe gestern Abend geträumt, wie ein roter Elefant in einem Erdbeerfeld spazieren geht. Können Sie mir eine Interpretation meines Traumes geben? Würde Ihnen was einfallen? Könnten Sie sich was überlegen? Oh, natürlich, nicht wahr? Wenn ich aber eine Knarre an Ihren Kopf halte und Sie frage, was habe ich gestern Abend geträumt? Dann sieht die Sache schon anders aus, oder? Unter Lebensbedrohung fällt uns allen eine Interpretation ein. Aber zu wissen, was in der Vergangenheit passiert ist im Traum eines anderen, ist dann schon eine ganz andere Sache. Nun, der Nebukadnezar, der war offensichtlich noch kein Christ, der hat tatsächlich mit dem Tode gedroht, Misthaufen und in Stücke zu hauen. Und wahrscheinlich war der ein oder andere Schweißtropfen auf der Stirn der Chaldäer zu sehen. Der Nebukadnezar hatte eigentlich eine relativ sinnvolle Forderung gestellt. Diese Leute behaupteten doch, die Zukunft zu kennen. Ist es da irgendwie besonders verwunderlich, wenn man sie fragt, was in der Vergangenheit passiert ist? Wenn jemand nicht in der Lage ist, mir zu sagen, was in der Vergangenheit passiert ist, also was ich gestern Abend geträumt habe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er weiß, was die Zukunft bringt? Nabukadnezar II. Hatte keine Ahnung von der Bibel, er kannte nicht einen einzigen Fakt von all diesen schönen Prophetieaufstellern, er kannte den Gott des Himmels überhaupt gar nicht, aber er wusste ein wesentliches Prinzip, dass jeder von uns, egal wer wir sind, egal wie viel Ahnung wir von der Bibel haben, egal ob wir christlich aufgewachsen sind oder nicht, jeder von uns akzeptieren kann. Nämlich, ich will niemandem vertrauen in Bezug auf die Zukunft, der nicht etwas Substanzielles über die Vergangenheit sagen kann. Nun, die Chaldäer, die taten so, als ob sie es gar nicht gehört hätten. Da sprachen sie zum zweiten Mal und sprachen, der König möge seinen Knechten den Traum erzählen, so wollen wir die Deutung verkünden. Wir geben dir die Interpretation. Und da sagt Nebukadnezar, ich weiß nun sicher, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Entschluss unwiderruflich feststeht. Plötzlich realisiert er, dass er möglicherweise völlig betrogen worden ist. Vers 9 sagt, wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, so bleibt euch ein Urteil, denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und trügerische Worte von mir zu reden, bis sich die Zeiten ändern. Darum sagt mir den Traum, damit ich weiß, dass ihr mir auch die Deutung verkünden könnt. In diesem Moment kam der Großkönig Nabukadnezar II. In eine Krise seines Glaubenslebens. Er war damit aufgewachsen. Alle hatten ihm immer erzählt, die Priester von Sin und von Marduk und von Nebu und von Ishtar, sie kennen die Zukunft. Er hatte das geglaubt. Er hatte sein Leben darauf aufgebaut. Er hatte seine Prinzessin geheiratet, seine Frau, weil irgendjemand gesagt hat, die Vögel fliegen nach Westen. Deswegen ist das ein gutes Zeichen. Du sollst die Königin der Meder heiraten. Er hatte Krieg geführt, weil irgend so eine Ishtar-Priesterin gesagt hat, ja, die Leber sagt an, du wirst gewinnen. Er hatte sein Geld, sein Leben, seine Armeen aufs Spiel gesetzt, in dem Vertrauen, dass das, was ihm die Experten seiner eigenen Religion sagten, dass das wirklich stimmt. Und jetzt hat er sie zum ersten Mal dort, wo sie testen kann, und sie haben keine Ahnung. Wie oft geht uns das möglicherweise in unserem Leben genauso? Dass wir unser Leben auf die Experten basieren. Ja, wir vertrauen den Politikern, die uns das Blaue vom Himmel versprechen, bis wir merken, die Krise kommt und sie haben kein Rezept. Wir investieren Geld, weil uns die Analysten sagen, oh, die Börse sieht gut aus, nicht wahr? Das sind gute Anlagetipps. Wenn dann der Crash kommt, schauen die auch ganz verdattert in die Fernsehkamera und sagen, sie hätten es nicht kommen sehen. Wir vertrauen vielleicht, dass unser Priester, unser Prediger, unser Guru, unser spiritueller Leiter uns schon sagt, was wir fürs ewige Leben brauchen, bis wir irgendwann völlig enttäuscht feststellen, dass alles nur Betrug war. Und dann kamen die Chaldäer so richtig raus mit der Sprache. Es gibt keinen Menschen auf Erden, der verkünden könnte, was der König befiehlt, denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Es gibt auch niemand, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, Achtung, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Das ist ein Offenbarungseid. Wenn ich Angestellter bin und mein Geld, das gute babylonische Geld verdiene, also das Gold verdiene, um Kontakt mit den Göttern zu haben, um dann meinem Arbeitgeber zu sagen, die Götter wissen es, aber ich nicht. Heißt es auf Deutsch? Ich habe keinen Kontakt zu den Göttern. Und dann heißt es, hierüber wurde der König aufgebracht und sehr zornig. Und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. An diesem Tag wurde Großkönig Nabukodonosor II. Zum Atheisten. Er hatte genug von Religion. Er wollte mit diesen Heuchlern nichts mehr zu tun haben. Ich stelle mir die Frage, wie viele Menschen heute in der Schweiz, in Deutschland, in vielen anderen Ländern Europas sind Atheisten, nicht weil sie nach 13 Jahren Philosophiestudium zu der Überzeugung gekommen sind, es kann keinen Gott geben, sondern weil sie maßlos enttäuscht sind, entsetzt sind, wie sie betrogen worden sind und weil sie von Menschen enttäuscht sind und mit denen nichts mehr zu tun haben wollen. Vielleicht, lieber Freund, liebe Freundin, ist das sogar deine Erfahrung heute Abend? Vielleicht ist das eigentlich irgendwo deine Einstellung. Du hast anderen vertraut, bist enttäuscht worden und willst eigentlich mit Kirche, Religion und all diesen Dingen, Glauben, eigentlich nichts mehr zu tun haben. Nun, es heißt hier, dass es noch einen klugen Mann gab am Hof von Großkönig Nabukodonosor II. Sein Name war Daniel. Er war ein jüdischer Gefangener, der auf einem der vielen Feldzüge des Nebukadnezar gefangen genommen worden war mit seinen drei Freunden. Und er hatte ein paar kluge und verständige Worte an den König gerichtet. Und er bat um eine Frist, damit er dem König die Deutung verkünden könne. Wenn Sie heute Abend hier sitzen und sagen, eigentlich geht es mir so wie dem Nebukadnezar. Ich bin enttäuscht von Religion, ich bin enttäuscht von Kirche. Ich habe festgestellt, dass die Menschen, denen ich vertraut habe, gerade wenn es um die Zukunft geht, mich im Stich gelassen haben, als es wirklich darauf ankam. Dann möchte ich Ihnen heute Abend Sie bitten, mir noch eine kleine Frist zu geben. Wir wollen heute uns ein paar kluge und verständige Worte anschauen, die möglicherweise Ihr komplettes Bild von der Frage verändern können. Die Frist kam, die Frist ging, schon bald stand Daniel vor dem König, der fragte natürlich wieder, bist du imstande, mir den Traum, den ich gehabt habe, und seine Deutung mitzuteilen? Und Daniel sagt dann, das Geheimnis, nach dem der König fragt, können Weise, Wahrsager, Traumdeuter oder Zeichendeuter dem König nicht verkünden. Mit anderen Worten, das ist Menschen unmöglich. Aber es gibt einen Gott im Himmel. Was Daniel an diesem Tag tat, war, er wandte den Blick von Nebukadnezar weg von den Enttäuschungen der Menschen, den Enttäuschungen der Institution, hin zu einem Gott im Himmel. heute Abend möchte dasselbe mit Ihnen tun. Ich möchte Sie Ihnen zeigen, dass trotz all der Enttäuschung, die man erleben kann, all dem, was Menschen so Falsches behauptet haben, dass es doch einen Gott im Himmel gibt. Dabei möchte ich Sie einladen, genauso zu sein wie Nebukadnezar. Ich hoffe, Sie sind heute Abend nicht gekommen, um einfach nur eine Interpretation zu hören, noch eine Deutung, vielleicht könnte da ja was dran sein. Ich bin der Hoffnung, dass Sie heute hier sind mit diesem festen Vorsatz, den auch der Großkönig hatte, ein paar Fakten zu hören, die wirklich ein Fundament bilden. Erinnern Sie sich, er hatte ja gesagt, ich will wissen, damit ich weiß, ob ihr mir die Zukunft verkünden könnt. Geben Sie sich nicht mit einer Interpretation zufrieden. Seien Sie wie Nebukadnezar, stellen Sie die harten Fragen, überlegen Sie selbst, denken Sie nach und verlassen Sie sich auf nichts anderes als Dinge, die wirklich ein Fundament haben und die wirklich gut bewiesen als Fakten den Glauben stützen können. Ich glaube, dass tatsächlich zu viele Menschen zu wenig darüber nachdenken, welche vernunftmäßigen Gründe es für Glauben gibt. Also Daniel weist den Nebukadnezar auf den Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart, der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Also dieser Traum, sagt Daniel, hat nicht nur mit dir zu tun und mit dem, was dich gerade so betroffen hat, sondern der geht ganz weit, der geht durch die Zukunft hindurch, bis ganz ans Ende. Mit deinem Traum und dem Gesichten deines Hauptes auf deinem Lager verhielt es sich so. Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken über auf, was nach diesem geschehen werde. Ist dir das schon mal passiert, lieber Freund, liebe Freundin? Dass du dich ins Bett gelegt hast und du dir Gedanken gemacht hast, was passiert in der Zukunft? Schon mal Gedanken gemacht, ob du deinen Arbeitsplatz behalten wirst? Gedanken gemacht, was aus deinen Kindern wird, ob sie mal wirklich diesen Schulabschluss schaffen werden? Mal Gedanken gemacht, ob die Diagnose des Arztes sich bewahrheiten wird? So oft gehen wir ins Bett und machen uns Gedanken, was bringt die Zukunft? Nabucodonosor II. Lebte zwar vor 2600 Jahren, aber die Fragen waren genau dieselben. Wird mein Sohn irgendwann auf meinem Thron sitzen? Oder werde ich im Schlaf ermordet werden von irgendeinem meiner Gegner? Wird mein Königreich Bestand haben? Werden wir irgendwann Ägypten noch komplett einnehmen? Er hat sich Gedanken gemacht. Was bringt die Zukunft? Denn für jeden von uns, egal ob wir damals im alten Babylon leben oder heute, ist die Zukunft im Grunde genommen eigentlich dunkel. Dieser Mensch, Nebukadnezar, der von der Bibel nichts wusste, der nicht mal wusste, dass es diesen einen Gott im Himmel gibt, der mir zu Marduk und zu Nabu und zu Ishtar betete, dieser Nebukadnezar stellte sich diese Frage, was bringt die Zukunft? Und Daniel sagt, und da hat dir der, welcher die Geheimnisse offenbart, mitgeteilt, was geschehen wird. Hier ist die gute Nachricht, lieber Freund, liebe Freundin. Gott möchte mit dir reden, selbst wenn du ihn nicht kennst. Er möchte dir zeigen, was die Zukunft bringt, selbst wenn du nie christlich aufgewachsen bist. Gott möchte dir seinen Plan zeigen, ganz egal, wer du bist. Und Daniel macht gleich deutlich, mir aber ist dieses Geheimnis nicht durch eine Weisheit, die ich vor allen Lebenden voraus hätte, geoffenbart worden, sondern damit dem König die Deutung bekannt gemacht werde und du erfährst, was dein Herz zu wissen wünscht. Ich weiß nicht, was in deinem Herzen vor sich geht, aber Gott kennt das Herz. Und er weiß genau, was wir für Gedanken uns machen. Und er hat eine Antwort gegeben, dem Großkönig Nabucodonosor II. Nun, was war dieser Traum? Daniel fängt jetzt an, ihm diesen Traum zu erzählen. Es war ein sehr merkwürdiger Traum, der interessanterweise so gestaltet war, dass der Großkönig sich durchaus damit identifizieren konnte. Bilder, große Bilder aus Metallen, waren durchaus etwas, was man in Babylon überall finden konnte. Mit anderen Worten, Gott versuchte eine Sprache zu sprechen, die Nabucodonosor II. Verstehen konnte. Daniel sagt, du, oh König, schautest und siehe, ein erhabenes Standbild. Dieses Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Und es stand vor dir und sein Anblick war furchterregend. Naja, so furchterregend sieht es gar nicht aus, nicht wahr? Aber vielleicht hat der Künstler es noch nicht ganz gut getroffen. Wahrscheinlich muss es unglaublich gewesen sein, dieses erhabene Standbild. Interessanterweise bestand es aus mehreren Metallen, wie diese Bilder hier auch andeuten. Das Haupt dieses Bildes, sagte Daniel, war aus gediegenem Gold. Dann die Brust und seine Arme waren aus Silber. Der Bauch und seine Lenden waren aus Erz oder manche Bibelübersetzungen übersetzen auch Bronze. Und dann haben wir die Oberschenkel aus Eisen und seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Vielleicht stoppen wir hier ganz kurz und stellen die offensichtliche Frage, wenn man sich diese Metalle anschaut, Gold, Silber, Bronze, Eisen, Eisen und Ton, was fällt uns auf? Irgendeine Beobachtung, die man machen kann mit den Metallen. Die nehmen ab, genau, womit nehmen die ab? Der Wert nimmt ab, oder? Das ist wie Olympia. Der erste kriegt Gold, der zweite kriegt Silber, der dritte kriegt Bronze und naja, eine eiserne Medaille gibt es nicht, das stimmt. Gibt es noch eine Beobachtung? Na, das war einfach, nicht wahr? Nimmt ab vom Wert. Gold, Silber, Bronze, Eisen. Gibt es noch eine Beobachtung, die man machen kann? Ja? Dankeschön. Die Härte nimmt zu. Das sieht man ganz deutlich bei Olympia. Wenn der Sieger in seine Goldmedaille beißt, macht ihm das nichts, oder? Versuchen Sie das mal mit einer Eisenmedaille. Dann freut sich der Zahnarzt. Also tatsächlich, der Wert der Metalle nimmt ab, aber die Härte des Metalles, die nimmt zu. Wenn man jetzt mal natürlich von dem Ton, diesem merkwürdigen Ton dort absieht. Aber der Traum war noch nicht zu Ende. Merkwürdig wie er war. Denn jetzt, sagt Daniel, sahst du, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren und sie zermalmte. Ein Stein, der alles mit sich riss, der die Füße traf und dann das gesamte Bild zerstörte. Da wurden Eisen, Ton, Erz, Silber, Gold miteinander zermalmt und sie wurden wie Spreu auf den Sommertern und der Wind verwehte sie, sodass keine Spur mehr von ihnen zu finden war. Der Stein aber, der das Bild zertrümmert hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die ganze Erde. Soweit Daniel. Mal ganz ehrlich, wenn Sie Daniel gewesen wären und Sie wissen, Sie haben nur eine Chance. Sie stehen vor dem Großkönig, der schaut schon so grimmig, ne? Kannst du mir den Traum erzählen? Und sie stehen vor dem Großkönig und sie wissen, wenn sie sich vertun, wenn der Traum nicht stimmt, dann ist ihr Haus ein Misthaufen. Und das ist noch nicht mal das größte Problem, denn sie selbst sind in Stücke geschnitten. Was hätten sie wohl gesagt, nachdem sie den Traum zu Ende erzählt hätten? Ich sag ihnen, was ich gesagt hätte. Ich hätte sowas gesagt wie, stimmt das? War das der Traum? Habe ich es richtig getroffen, nicht wahr? Wenn man so die Axt schon über dem Hals spürt, nicht wahr? Wissen Sie, was Daniel gesagt hat? Daniel sagte, das ist der Traum. Als ob er sagen wollte, selbst wenn du dich nicht mehr daran erinnern kannst, ich weiß, dass du das geträumt hast. Das ist der Traum. Er war sich absolut sicher. Total erstaunlich. Nun wollen wir vor dem König auch seine Deutung verkünden. Nun, wenn der Daniel hier wir sagt, dann meint er nicht den Pluralis Majestatis wie die englische Königin, sondern er war sich gewiss, dass er hier nicht alleine stand, sondern dass Gott mit ihm war. Denn im Gegensatz zu den Priestern von Marduk und von Sin und von Ishtar hatte er tatsächlich eine lebendige und reale Beziehung zu diesem Gott des Himmels. Er hatte nämlich, nachdem er diese Frist sich erbeten hatte, seine Freunde zusammengenommen und hatte mit ihnen gebetet. Hier heißt es, damit sie von dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen möchten wegen dieses Geheimnisses. Und als sie gemeinsam zu viert beteten, in einer lebensbedrohlichen Situation, da antwortete Gott. Hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis geoffenbart. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einer richtig lebensgefährlichen Situation gewesen bist. Aber jeder von uns kennt schwierige Situationen und das war wirklich eine schwierige Situation. Und was wir hier sehen, ist das Gebet hilft. Und glücklich ist derjenige, der vielleicht sogar mit zwei oder drei anderen oder vielleicht mit einer anderen Person gemeinsam beten kann. Derselbe Gott, der vor 2600 Jahren das Gebet des Daniels erhörte, der hat auch heute noch die Angewohnheit, Gebet zu erhören. Weiter heißt es von Daniel hier, er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt, also von Gott, Daniel sagt das, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Daniel hatte eine direkte Beziehung zu Gott, aber er hatte seinen Verstand nicht abgegeben an der Garderobe. Viele Menschen glauben heute, wenn ich ein Christ werden will, wenn ich in die christliche Kirche eintreten möchte, dann muss ich bestimmt meinen Verstand an der Garderobe abgeben, nicht wahr? Da muss ich ja nur noch glauben. Aber Daniel ist eines der besten Gegenbeispiele dafür. Daniel, der als einer der klügsten Männer seiner damaligen Zeit galt, war ein hochintelligenter Mensch, der Verständnis und Weisheit hatte und der gerade deswegen an Gott glaubte. Einer meiner absoluten Lieblingsverse in der Bibel ist Psalm 119, Vers 99. Ich bin verständiger geworden, nicht so verständig wie, sondern verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Mein Ziel in dieser Vortragsreihe für Sie ist nicht, dass Sie kommen und sagen, ach, das ist interessant, der Herr Kramp hat gesagt so und so, dann wird's wohl auch stimmen. Das ist nicht mein Ziel. Ich hoffe, dass Sie kritisch mithören, sich Fragen stellen, selbst nachprüfen und irgendwann mehr wissen von der Bibel und biblischer Prophetie als ich. Jeder von uns hat das Vorrecht, selbst eine Beziehung zu Gott zu haben und selbst etwas zu wissen und unabhängig sozusagen zu sein, mündig zu sein, unabhängig zu sein von irgendeinem Priester, Prediger, Guru, wer auch immer. Gottes Wort ist ganz besonders. Der Psalmist sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Simple Frage, wozu brauche ich ein Licht? Um mir zu leuchten. Und wir haben gerade vorhin gesagt, die Zukunft ist eigentlich finster für jeden von uns. Wir wissen nicht, was morgen kommt. Wir wissen nicht, was in 3 Tagen kommt. Wir wissen nicht, was in 2 Jahren ist. Aber Gottes Wort ist wie ein Licht. Damit ich, wenn ich in die Dunkelheit hineintappe, nicht bei jeder Kleinigkeit stolpere, sondern weiß, wohin ich meine Füße setzen kann. Vielleicht gibt es den einen oder anderen hier, der jetzt aber sagt, Moment mal, das geht mir alles, ehrlich gesagt, ein bisschen schnell mit der Bibel und so. Ist die Bibel nicht auch ein Buch, das gefälscht ist, das über Jahrhunderte verändert worden ist und dem man eigentlich gar nicht trauen kann? Nun, wenn wir diesen Vortrag vor 100 Jahren gehalten hätten, dann wäre das tatsächlich die gängige wissenschaftliche Lehrmeinung gewesen. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ereignete sich etwas sehr Interessantes, und zwar hier in der Nähe vom Toten Meer, in der Nähe von Qumran. Ein Beduinenjunge war mit seinen Ziegen unterwegs und eine seiner Ziegen entschied sich abzuhauen. Ich weiß immer bis heute nicht, wie die Ziegen das schaffen, da oben hochzuklettern, aber in eine dieser Höhlen ist so eine Ziege geklettert und der arme Junge, der hatte jetzt nicht Lust, da hochzuklettern und dachte sich, ich kann ja die Ziege irgendwie auch rausholen, indem ich einen Stein nach ihr werfe. Hat sich ein paar Steine gesucht und hat auf das Loch getroffen, also in das Loch gezielt, hineingeworfen und plötzlich hörte man so einen richtig scheppernden Klang, als ob was zusammenbricht. Und der Junge hat sich gefragt, das klang jetzt nicht so, als ob eine Ziege getroffen worden ist. Und ist dann doch hochgeklettert und fand Pergamentrollen, die er gar nicht so richtig einordnen konnte. Die wurden dann einige Zeit später auf einem Jahrmarkt als Fußeinlagesohlen verkauft, bis ein Experte endlich entdeckte, was es war. Es war nämlich biblische Manuskripte aus der Zeit vor Christus. Größtenteils erstes, zum Teil Anfang zweites Jahrhundert vor Christus. Und jetzt hatten die Wissenschaftler was zu tun. Sie verglichen den Text dieser Schriftrollen vom Toten Meer, wie man sie bald nannte, mit dem, was heute so in unseren hebräischen Bibeln steht und waren total erstaunt, denn der Konsonantentext hatte sich über all die Jahrhunderte faktisch gar nicht verändert. Es gab ein paar Abweichungen in der Orthographie. Ich meine, früher hat man Goethe in Deutschland auch mit Ö geschrieben, heute schreibt man mit OE. Mal sind ein paar Worte andersrum gestellt gewesen. Aber inhaltsmäßig war es zu 99,99% absolut identisch. Und da hat man plötzlich festgestellt, dass das Alte Testament auf eine Art und Weise überliefert worden ist, die man so kaum für möglich gehalten hatte. Vielleicht ein kurzer Ausflug auch noch zum Neuen Testament. Ich weiß nicht, wer von Ihnen sich für Geschichte interessiert. Ich liebe Geschichte. Und einige der wichtigsten Geschichtsautoren habe ich hier mal aufgezeichnet, so Herodot und Thukydides, also Herodot, persische Kriege, Thukydides, den Peloponnesische Krieg, Tacitus und wie sie alle heißen. Wer Latein in der Schule hatte, der hat sich vielleicht auch mit dem Gallischen Krieg quälen müssen. Und hier haben wir einfach mal eine Grafik und man sieht, wann haben die gelebt und welches ist die früheste noch auffindbare Abschrift ihrer Werke und wie viel Zeit liegt dazwischen? Und da sehen wir, egal ob wir jetzt Tacitus nehmen oder Herodot, es sind immer so um die 900 bis über 1000 Jahre zwischen der Entstehung des Werkes und der frühesten Manuskriptkopie, die wir noch haben. In den meisten Fällen gibt es so um die 10 bis 20 Manuskripte. Und das ist die Grundlage des gesamten Geschichtsunterrichts, den wir haben in der Schule. Das ist die Grundlage der gesamten Antike, die man heute in Dokumentationen sehen kann, in Büchern lesen kann. Im Vergleich dazu das Neue Testament. Das wurde in diesem Zeitraum 40 bis 100 nach Christus geschrieben. Die früheste Abschrift, die man datieren kann, die ist so 125, 130 nach Christus, liegt in Manchester, in einer Bibliothek dort. Und hat so ein Text von Johannes aus dem Johannesevangelium, das also auch erst 100 nach Christus geschrieben worden ist. Und es gibt 5000 griechische, 10.000 lateinische und fast 10.000 anderssprachige Manuskripte. Was will die Grafik sagen? Es gibt kein antikes Dokument, das auch nur annähernd so gut bezeugt ist wie das Neue Testament. Wenn man das Neue Testament dem nicht Glauben schenken kann, dann können sie im Prinzip die gesamte Antike aus dem Fenster werfen. Dann hat es auch keine Alexander den Großen und all diese Leute gegeben. Aber das würde niemand von uns tun. Und deswegen möchte ich dafür plädieren, auch der Bibel ihren Stellenwert einzuräumen. Hier haben wir mal ein Beispiel für so ganze frühe Papyri und dann später diese Pergamentrollen, die Codices. Jesaja 40, Vers 8 sagt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Es ist nicht verändert worden, nicht falsch abgeschrieben worden, sondern mit einer ungeheuren Konstanz überliefert worden. Nun, vielleicht noch ein kleiner Kommentar zur Bibel. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist die Bibel ein Buch mit vielen Büchern. 66 Bücher, wenn man die Psalmen in 5 teilt, dann sind es sogar 70. Von circa 40 Autoren auf 3 Kontinenten geschrieben. Nun, machen wir mal ein kleines Gedankenexperiment. Und das ist ganz entscheidend, um den Wert der Bibel noch etwas besser verstehen zu können. Nehmen wir mal an, wir sammeln 40 Menschen aus der Stadt Bern und geben ihnen die Aufgabe, Artikel zu schreiben über Themen wie Religion, Philosophie, Kindererziehung und so weiter, Geschichte. Und diese 40 Personen können ganz unabhängig voneinander diese Artikel schreiben. Was würden Sie denken, wenn man diese 40 Artikel sammeln würde? Gäbe das eine Einheit oder wäre das eher ein bunter Mix aus vielem Verschiedenem? Bunter Mix oder große Einheit? Bunter Mix, oder? Nun, wenn man das Ganze ein bisschen erweitern würde und sagt, okay, wir nehmen nicht 40 Autoren aus Bern, aber 40 Autoren von 3 Kontinenten. Also einen Schweizer Soldaten, einen japanischen Chemiker, einen indischen Bauern, einen ägyptischen Zahnarzt, wie auch immer, ja? So verschiedene Berufe, verschiedene Länder. Würde sich jetzt die Einheit eher fassen lassen oder würde es noch diverser sein? Oh, das würde noch viel mehr auseinandergehen, oder? Und wenn wir das Ganze jetzt auch noch erweitern auf 1600 Jahre Zeitspanne. Das heißt, wir nehmen uns jetzt, sagen wir mal, einen englischen Ritter aus dem 13. Jahrhundert und einen japanischen Mönch aus dem 9. Jahrhundert und einen Schweizer Söldner aus dem 16. Jahrhundert und wir nehmen vielleicht noch einen südafrikanischen Ministerpräsidenten aus dem 20. Jahrhundert und wir lassen die alle schreiben wieder, Artikel über Geschichte, Religion, Philosophie, Kindererziehung, Umwelt, alles Mögliche. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da überhaupt irgendwelche Übereinstimmung geben könnte? Also es wäre schon ein Wunder, wenn überhaupt irgendwas übereinstimmen würde, oder? Nun, was Sie hier oben sehen, ist kein Gekrakel, sondern das sind Kapitel der Bibel. Das sind die ersten 50 Kapitel von 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose und so weiter. Jemand hat die mal alle so aufgeschrieben, also so als Diagramm gemacht und hat dann einfach mal Parallelen gezogen. Also wenn es irgendwo in einem Kapitel dasselbe stand wie in dem anderen und so Parallelen da waren, wo also dasselbe gesagt wird, derselbe Inhalt, dieselben Gedanken, völlige Harmonie zwischen diesen beiden Kapiteln ist, dann hat er eine Linie gezogen. Das Gesamtbild ergab dann Folgendes. Die Bibel ist eine unfassbare Harmonie, was, wenn man sich ihre Entstehungsgeschichte anschaut und den Hintergrund, ein unglaubliches Wunder darstellt. Denn tatsächlich sind dort verschiedenste Berufe vertreten gewesen. Fischer haben geschrieben, genauso wie Könige und Ministerpräsidenten. Und trotzdem spricht dieses Buch so harmonisch miteinander, dass die Aussagen quasi fast austauschbar sind. Nun, eines der wichtigsten Elemente der biblischen Prophetie oder der Bibel ist das prophetische Wort. Von dem wird es ja in dieser Reihe noch mehr geben. Und die wichtigste Person der Bibel natürlich ist Jesus. Nur mal so nebenbei, weiß jemand zufällig, wie viel Prophezeiungen es im Alten Testament gibt, die auf Jesus schon hingewiesen haben? Keine Angst, wir werden nicht alle heute besprechen. Aber weiß jemand, wie oft im Alten Testament schon prophetisch auf das Kommen Jesu hingewiesen worden ist? Man schätzt ungefähr, es sind ungefähr über 300 Prophezeiungen, möglicherweise gibt es sogar einige hier, dann erklärt. Doch zurück zu Daniel. Wir wollen sehen, was dieser Traum bedeutet hat. Denn die Bibel sagt uns, dass egal um welche Prophetie, um welche Weissagung es geht, wir niemals einfach eine eigenmächtige Deutung machen können. Also im Sinne von, ich denke, das könnte das und das sein. Ich glaube, es könnte sich darum handeln, wenn Sie jemanden hören, der Ihnen sagt, oh, ich bin der Meinung, das könnte das und jenes sein, laufen Sie weg. Biblische Prophetie wird nicht durch persönliche Interpretation erklärt, sondern die Bibel hat eine wunderbare Eigenschaft, sie erklärt sich einfach selbst. Wer ein bisschen Zeit mitbringt, ein bisschen Entdeckergeist mitbringt, der kann durch das Vergleichen der einzelnen Bibelverse feststellen, was die Bibel eigentlich meint. So ist es auch mit Daniel. Dem König Nebukadnezar sagte Daniel dann, nach einer langen Liste von wichtigen Dingen, die er ihm gesagt hat, du bist das Haupt aus Gold. Das goldene Haupt sollte ein Symbol für den Großkönig Nabukadnezar II. Samt seines Königreiches Babylon sein. Und das war ganz angemessen, wie wir hier sehen können. War Babylon das Reich, das den gesamten Nahen Osten beherrschte, dort wo die Wiege der Zivilisation gewesen war. Die Babylonier waren diejenigen, die die Sternenkunde erfunden haben, dass sie heute auf ihre Uhr 60 Ziffern sehen. Das geht zurück auf die Babylonier. Sie waren Meister der Mathematik, Meister der Astronomie, Meister der Architektur. Und eine Stadt, wie es so in der Form in der Antike keine zweite gab. Sehr viel größer als Athen, sehr viel größer als Rom und enorm reich. Noch heute kann man so in den Ruinen die Umrisse der Tempel sehen, den großen Etemenanki, den großen Haupttempel in Babylon, dann den Tempel des Marduk, alles aus massivem Gold. Babylon regierte von 605, das war die Schlacht von Karkemisch, bis 539. Aber Daniel sagte dem König nicht nur Angenehmes. Ich meine, es ist ja ganz toll, wenn man dem Großkönig sagen kann, du bist das goldene Haupt. Und der Großkönig wird gelächelt haben und gesagt, ja, genau so. Darunter hätten wir es nicht gemacht. Nicht wahr? Wir sind das goldene Haupt. Aber Daniel hört hier nicht auf. Denn Daniel wusste, es kommen noch mehr Metalle und er tut etwas, was manchmal heute Christen nicht so gerne tun. Er sagte auch die unangenehme Wahrheit. Ich kann mir vorstellen, als der Daniel jetzt den nächsten Satz sagt, nach dir aber wird ein anderes Reich aufkommen, wie vielleicht einer der Leibwächter des Nebukadnezar vielleicht schon sein Schwert gezogen hat, um ihn zu töten. Wie kannst du es wagen, in der Gegenwart des Großkönigs von einem anderen Reich zu sprechen? Aber Daniel war mutig und der Großkönig hat ihn gewähren lassen, weil so beeindruckt davon, dass der Traum tatsächlich von ihm erzählt werden konnte. Ein anderes Reich würde kommen. Nun, das galt im Grunde genommen eigentlich als unvorstellbar, denn die Stadt Babylon galt als uneinnehmbar. Das lag nicht nur daran, dass es einen doppelten Mauerring gab, einen großen und einen kleineren. Der große war so breit, dass zwei Pferdewagen nebeneinander ganz ohne Probleme fahren konnten, oben auf der Mauer. Der Hauptgrund aber war, dass ein Fluss durch Babylon hindurchfließt. Ich denke, das weiß der eine oder andere. Welcher Fluss fließt durch Babylon hindurch? Das ist der Euphrat. Und weil der Fluss dort hindurchfließt, konnte man ohne Probleme Getreide anbauen mitten in der Stadt. Das führte dann dazu, dass wenn die Stadt mal belagert worden ist, sagen uns Historiker, dass die Babylonier sich auf die Mauer gestellt haben und Getreidesäcke von der Mauer geworfen haben, um den Belagerern zu sagen, also wir haben hiervon genügend, wir können euch auch noch gleich miternähren, ja, macht's euch gemütlich, ja. Das macht nicht Spaß, so eine Stadt zu belagern, wenn die noch das Essen liefern, nicht wahr? Aber Babylon wurde eingenommen. Und zwar, weil ein sehr brillanter General namens Kyros eines Abends, als die Meder und Perser schon Großteile der Nordprovinzen eingenommen hatten und jetzt Babylon umzingelt hatten, auf eine geniale Idee kam. Er rief all seine Soldaten zusammen und sagte, Soldaten, heute Nacht werden wir Babylon einnehmen, ich habe einen Plan. Und sie haben gesagt, okay, was machen wir? Sollen wir jetzt mit Pfeil und Bogen von einer bestimmten Stelle schießen? Sollen wir vielleicht die Mauern erklimmen? Er sagte, nein, 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 legt alle Waffen ab, hier habt ihr Schaufeln. Schaufeln? Ja, ihr werdet jetzt hier schaufeln. Und so haben da zehntausende Soldaten geschaufelt. Ein Flussbett geschaufelt, um den gesamten Euphratfluss umzuleiten, sodass er nicht mehr durch die Stadt hindurchfloss. In jener Nacht sind die Armeen der vereinigten Meder und Perser durch das trockene Bett hindurch und haben dann die inneren Tortüren erreicht, die, so sagt uns Herodot, nicht einmal verschlossen waren. So arrogant waren die Babylonier gewesen. Warum erzähle ich Ihnen das? Weil das über 100 Jahre zuvor im Detail von einem anderen Propheten, Jesaja, so vorhergesagt worden war. Denn dort heißt es, versiege und deine Ströme werde ich trockenlegen. Der von Kyros spricht, Gott hatte über 100 Jahre im Voraus bereits den Namen des Generals benannt, der Babylon besiegen würde. Er ist mein Hirte und er wird all meinen Willen ausführen. So spricht der Herr zu Kyros, seinem Gesalbten, dessen rechte Hand ich ergriffen habe, um Völker vor ihm niederzuwerfen und die Lenden der Könige zu entgürten, um Türen vor ihm zu öffnen und Tore, damit sie nicht geschlossen bleiben. Es hatte sich präzise so erfüllt. Die Meder und die Perser, das waren die aus dem Bergland, nicht wahr? Aus dem Zagrosgebirge, da wo es aussieht wie in der Schweiz. Die waren jetzt an dem Zug und die herrschten eine lange Zeit von dieser berühmten Nacht 539, im Oktober war es gewesen, bis 331 vor Christus. Und obwohl sie kulturell nicht mehr so hochstehend waren wie die Babylonier, war ihr Reich militärisch fast noch stärker und weit gefasst bis hier nach Baktrien und Arachosien. Das ist dann ungefähr die Gegend von Pakistan, Afghanistan, Ägypten wurde eingenommen und sogar, sie hatten so ein paar Brückenköpfe hier in Europa, in Thrakien, dem heutigen Bulgarien. Wenn man das googelt, dann gibt es heute viele Seiten, die sagen, oh, das waren die Perser, die Meder unterdrückt haben. Das basiert auf einer Geschichte, die Herodot erzählt, aber von der er selbst sagt, dass es nur eine von drei möglichen ist. Die Zeugnisse der Archäologie zeigen uns die Meder und Perser in trauter Zweisamkeit. Es war eine Allianz von zwei Völkern, die gemeinsam herrschten. Hier finden wir einige der Monumentalinschriften. Das ist die Behistun-Inschrift, wo der Großkönig Darius dann erklärt, was alles Tolles gemacht hat. Ganz eindrucksvoll. Hier die Ruinen von Persepolis, die Stadt der Perser. Aber Daniel sagte, auch die Perser, die dieses silberne Reich würde nicht ewig bestehen bleiben, sondern ein nachfolgendes drittes Königreich, das Eherne, wird über die ganze Erde herrschen. Also ein Königreich, das wirklich alles erobern würde, was damals bekannt gewesen ist. Und jetzt ist Schulwissen sechste Klasse gefragt. Wer besiegte dieses gewaltige Reich der Meder und Perser? Weiß das jemand? Das war er. Ein kleiner Mann mit anderslautendem Namen, Alexandros Homergas, Alexander der Große, der in nur wenigen Jahren, in etwa 8 Jahren, die gesamte damals bekannte Welt eroberte. Tatsächlich ist es so, wenn man heute im Britischen Museum das anschaut, dass die griechischen Rüstungen so aus Kupfer, aus Bronze waren und man sich das also vorstellen kann, als die 40.000 Soldaten Griechenlands oder Makedoniens, wie man durchaus auch sagen könnte, sich auf den Weg nach Asien gemacht haben, dass dort eine gewaltige Armee aus Bronze sich entlang gewälzt hat. Hier sieht man den Feldzug von Alexander dem Großen, ganz spektakulär. Wenn ich einen ganzen Abend hätte, würde ich nur darüber erzählen, aber den haben wir leider nicht. Ein Mann, der allein deswegen so speziell war, weil er immer an vorderster Front gekämpft hat. Seine Leute hatten oft Angst und das aus gutem Grund. Bei der Entscheidungsschlacht in Gaugamela sagen uns die Historiker, dass die 40.000 griechischen Soldaten einer Übermacht von Persern gegenüberstand. Die war so groß, dass man keinen Flecken Wüste mehr sah. Es war alles schwarz. Dazwischen die Kriegselefanten. Die Griechen hatten in ihrem Leben noch niemals Elefanten gesehen. Denen haben die Beine gezittert. Aber Alexander der Große war deswegen so beliebt bei seinen Soldaten, weil er nicht auf einem Hügel stand und irgendwie dirigiert hat. Alexander der Große ist immer an vorderster Front, in der ersten Schlachtreihe auf seinem Pferd gewesen, hat sich ins Getümmel gestürzt und hat seine Soldaten inspiriert. Meine Lieblingsgeschichte ist, als er loszog, hat er noch eine Flotte gehabt, eine Armee und eine Flotte. Das Geld ging ihm aber bald aus, weil er hatte ja noch nichts erobert und so wusste er nicht, was er machen sollte. Also hat er kurzerhand seine gesamte Flotte nach Hause geschickt. Seine Generäle haben gesagt, bist du des Wahnsinns? Du kannst doch nicht deine ganze Flotte nach Hause schicken. Wie sollen wir jetzt auf Land operieren? Die Perser haben 200 Schiffe im Mittelmeer. Und dann hat Alexander gesagt, ich weiß, deswegen werden wir jetzt einfach jede einzelne Hafenstadt in Kleinasien erobern, sodass die Perser nirgendwo mehr anlegen können. Und genau das hat er gemacht. Hat jede Stadt erobert und dann wussten die Perser nicht, wohin mit ihren Schiffen. Irgendwann kam er hier dann in das, was wir heute schon fast Indien nennen würden, Pakistan, im Punjab. Und da gab es irgendwann keine Menschen mehr. Und er hatte Geografieunterricht bei Aristoteles gehabt und wusste, ganz am Ende der Welt leben Menschen, die sehen ganz komisch aus, so mit Schlitzaugen. Das wollten ihm aber seine griechischen Soldaten nicht so richtig glauben. Als die im tiefsten Monsunregen durch einen Urwaldfluss nach den anderen marschiert sind, haben die irgendwann gestreikt und gesagt, wir gehen keinen Schritt weiter. Das ist der Grund, warum die Chinesen heute kein Griechisch reden. Alexander war richtig böse. Er hat dann seine Armee durch die Wüste hier von Gedrosien gesandt. Da sind mehr Leute umgekommen als auf all seinen Schlachten. Der Mann war nämlich äußerst unberechenbar. Und das zeigt auch sein Tod. Er ist mit 31 Jahren gestorben. Man brachte ihm den Herkulesbecher, der fasste 9 Liter. Den hatte man mit Wein gefüllt. Das war bei den großen Siegesfeiern in Babylon. Und Alexander der Große trank diese 9 Liter Wein auf einen Zug, mehr oder weniger. Dann hat er Fieber bekommen und dann ist er gestorben. Die Bibel sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? Alexander der Große ist da ein wirklich interessantes Beispiel. Gehen wir weiter, Daniel 2, Vers 40 sagt, und ein viertes Königreich wird so sein, so stark wie Eisen. Und ich denke, das wissen wir alle, auf die Griechen folgten in der Weltgeschichte die Römer, ganz genau. Und was für ein passendes Bild für die Römer, man kann das Jahr 168 nehmen, das ist ein bisschen umstritten, je nachdem, wann man, das war so ein fließender Übergang, Senatus populusquo Romanus, der Senat und das Volk Rom und sie eroberten Stück für Stück die gesamte damals bekannte Mittelmeerwelt. Hier haben wir eine Karte zu ihrer größten Ausdehnung mit militärischer Härte, wie es sie vorher nicht gegeben hatte. Ganz passend dieses Bild vom Eisen. Es war auch die Zeit, in der dann später die ersten Christen mit großer Grausamkeit verfolgt worden sind, den Löwen vorgeworfen worden sind, dem Kolosseum und an anderen Stellen. Aber dann sagt Daniel, dass nach dem eisernen vierten Reich etwas Interessantes passieren würde. Dass du aber die Füße und Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen bestehen gesehen hast, bedeutet, dass das Königreich gespalten sein wird. Aber es wird etwas von der Festigkeit des Eisens in ihm bleiben, gerade so, wie du das Eisen mit lehmigem Ton vermengt gesehen hast. Irgendwie würde nach dem Römischen Reich etwas Merkwürdiges passieren. Nun, was passierte da genau? Dazu muss ich etwas ganz kurz ausholen, eine 2-Minuten-Exkurs machen. Und zwar über die Xiongnu. Die Xiongnu waren ein Volk in Zentralasien. Die Chinesen berichten von ihnen. Und die Chinesen mochten die Xiong nur nicht. Das waren so Nomaden, die waren sehr militärisch aktiv. Und irgendwann haben die Chinesen mal die Xiong nur vertrieben und aus der heutigen Mongolei herausgejagt. Die sind dann durch endlose Steppen gereist und von Generation zu Generation gezogen, um dann Ende des 4. Jahrhunderts nach Christus in Osteuropa wieder aufzutauchen, wo sie nicht Xiongnu genannt wurden, sondern Hunnen. Und diese Hunnen hatten sehr merkwürdige Angewohnheiten. Das Leben ist hart in der Steppe und da wollte man die Kinder gleich von Anfang an drauf trainieren. So hat man die jung geborenen Babys, wenn sie dann gerade frisch geboren waren, man hat ihre Schädel genommen und hat die Schädel verformt. So ein jung geborenes Baby hat ja noch so weichen Schädel, nicht wahr? Hat die Schädel so zusammengedrückt. Um ihnen auch gleich zu erklären, dass das Leben hart ist in der Wüste, in der Steppe, hat man den jungen Babys auch die Wangen mit Messern zerritzt. Und dann hatten sie eine Religion, die war ganz interessant. Sie glaubten nämlich, dass Wasser heilig ist. So haben sie sich dem Wasser nie genähert und haben also entsprechend sich nie gewaschen. Jetzt stellen Sie sich also vor, da kommen diese Xiongnu, diese Hunnen, aus der zentralasiatischen Steppe, mit diesen komischen Köpfen, zerschnittenen Gesichtern, 16 Meilen gegen den Wind stinkend. Kein Wunder, dass sogar die wackeren Germanen das Rennen gekriegt haben. Also das, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, ist die 2-Minuten-Fassung eines Themas, das man in vielen Bänden abhandeln könnte. Die Völkerwanderung oder die Frage, warum ging das Römische Reich zugrunde. Die Hunnen trieben die Germanen vor sich her und die wurden in das Römische, vor allem das Weströmische Reich hineingedrückt. Die Römer selbst waren zu dem Zeitpunkt ziemlich dekadent. Die hatten schon das Militär im Wesentlichen den Germanen überlassen. Die saßen größtenteils noch in ihren Thermen und haben sich's gut gehen lassen. Und entsprechend brach das Römische Reich in sich zusammen und all diese germanischen Stämme, die Vandalen und die Alanen und die Sueben und die Franken und die Burgunder, die Goten, die drückten das Römische Reich und teilten es dann im Laufe von Jahrzehnten unter sich aus, auf bis dann im Jahre 476 der letzte römische Kaiser Augustulus abgesetzt wurde und plötzlich war das vormals geeinte Weltreich gespalten. Da gab es die Franken, da gab es die Westgoten, da gab es später die Langobarden, die Burgunder und jetzt ging etwas los, was über Jahrhunderte diesen Kontinent Europa prägen sollte, nämlich man versuchte wieder ein Weltreich zu gründen, man versuchte wieder irgendwie diese Stämme zu einen. Karl der Große hat es versucht und andere, aber es wollte nicht gelingen. Was wir bisher gesehen haben, das ist nicht eine Privattheorie von mir, sondern etwas, was schon große Reformatoren genauso entdeckt hatten. Martin Luther zum Beispiel sagt hier, das erste Königreich ist das assyrische oder babylonische Königreich, das zweite das medopersische, das dritte das große Königreich von Alexander und den Griechen und das vierte das römische Reich. Darin stimmt die ganze Welt überein und die Geschichte unterstützt es völlig bis ins Detail. Aber der Prophet hat am meisten über das römische Reich zu sagen. Die Beine, die Füße und die Zehen, das römische Reich wird zerteilt sein. Spanien, Frankreich, England und andere sind aus ihm emporgekommen. Einige von ihnen sind schwach, andere sind stark. Über Jahrzehnte und Jahrhunderte versuchten die einzelnen Königshäuser durch Heiraten miteinander sich zu verbinden. Das hat nie funktioniert. Im Gegenteil, es führte regelrecht zu Inzuchterscheinungen, weil man irgendwann gar nicht mehr wusste, wen man noch heiraten kann, weil jeder irgendwie der Neffe und Cousin von einem war. Dann kam jemand, der auf die Idee kam, wenn nicht durch Heirat, dann durch brutale Gewalt. Und sein Name war Napoleon, ungefähr genauso klein wie Alexander der Große und genauso groß, was seine militärischen Fähigkeiten anging. Und er soll gesagt haben, es wird ein Reich, eine Währung, eine Religion sein. Und ein Feldzug nach dem anderen brachte ihm dem Ziel näher, bis irgendwann fast ganz Europa unter seinen Händen war, bis auf England und Russland. Die Engländer hat er mit der Kontinentalsperre abgeriegelt. Und dann ging es 1811 zum großen Russlandfeldzug, nee, 1812, Verzeihung, zum großen Russlandfeldzug. Und vielleicht kennen Sie die Geschichte. Er ging mit 500.000 Soldaten und kam mit 4.500 zurück. Die Russen hatten sich einfach nicht zum Kampf gestellt, mehr oder weniger, meistens. Die sind immer zurückgewichen. Und wenn Sie ein bisschen Ahnung von Geografie haben, wissen Sie, Russland hat viel Hinterraum. Da ist immer noch Platz da hinten, ja? Immer zurückgegangen. Und er hat sich geärgert, der Napoleon, dass er sie nicht zu fassen gekriegt hat. Und dann haben sie auch noch in Moskau angezündet und dann konnte er nicht mal da überwintern. Und dann musste er zurück. Und dann kamen die Russen zurück und haben das Gemetzel angerichtet. Napoleon war gescheitert. Und das bringt uns zu einem zweiten Versuch, der etwas mehr in der jüngeren Vergangenheit liegt. Auch dieser Mann wollte ganz Europa unter sich vereinen. Adolf Hitler. Nun, ich habe vor wenigen Tagen den gleichen Vortrag in Aarau gehalten und dabei einen schweren Fauxpas mir geleistet. Ich habe nämlich gesagt, und Hitler hatte fast ganz Europa unter sich. Und da meldet sich jemand von ganz hinten und sagt, aber nicht die Schweiz. Nicht die Schweiz. Also er hatte, Betonung, fast ganz Europa ohne die Schweiz unter sich. Aber zwei wesentliche militärische Mächte fehlten, nämlich England und Russland. Und die Geschichte, die ich jetzt kurz erzählen möchte, das ist eine wahre Geschichte. Ich habe vor Jahren mal diesen Vortrag in Paderborn gehalten und ich erzählte die Geschichte, die ich jetzt erzählen werde. Und während ich sie erzählte, saß dort hinten ein etwas älterer, beleibter Mann und er rief, während ich das erzählte, "Yeah, that's true, I've heard that story too." Also auf Deutsch, Geschichte ist wahr, habe sie auch gehört. Er war früher im britischen Militär und die Geschichte wird heute noch im britischen Militär erzählt. Als Hitler 1940 mit der deutschen Luftwaffe London bombardieren ließ und die Städte des englischen mittleren Westens da in Birmingham und Coventry und die ganzen Industriestädte bombardieren ließ, da haben die Menschen sich natürlich in Luftschutzbunker zurückgezogen. Und in London bedeutete das, dass man in die S-Bahn-Station, in die Londoner Tube, sich versteckte dort. Und während über London die Alarmsirenen gingen und die deutschen Sturzkampfbomber, die Bomben fielen, hockten dort die Briten in der Londoner Tube, in der U-Bahn-Station und fragten sich, was bringt die Zukunft? Wird Hitler diesen Krieg gewinnen? Und als dort die deutschen Bomben auf London fielen, stand ein Mann mit einer Pappmaché-Figur von Daniel 2 in der Londoner Tube und predigte den Leuten, Hitler kann den Krieg nicht gewinnen. Daniel hat gesagt, 2600 Jahre zuvor, sie werden nicht zusammenkommen. Das ist Glaube, wenn die deutschen Bomben über London fallen. Was für ein Bild. Unten die verängstigten Briten und ein Mann mit einer Pappmaché-Figur von Daniel 2, der sagt, Hitler kann nicht gewinnen. Daniel hat bis jetzt recht gehabt. Er wird recht behalten. Die Geschichte ist bekannt. Hitler ging nach Russland und ihn ereignete das gleiche Schicksal wie Napoleon. Und er versagte. Zum Glück müssen wir natürlich dazu erwähnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg schien es so, als ob man einen neuen Weg gefunden hat. In Rom wurden die Verträge unterzeichnet und was durch Heiratspolitik und durch brutale Militärgewalt nicht gelungen war, sollte jetzt durch Diplomatie geschehen. Die Europäische Union. Wird Europa jetzt vereint werden? Es sah sogar aus, dass durch eine gemeinsame Währung vielleicht wirklich mal dieses Traumziel von den Vereinigten Staaten von Europa möglich wäre. Nun, spätestens seit 2016 sind wir klüger. Es wird nicht geschehen. Brexit ist nicht einfach nur ein wunderliches Ereignis, das man irgendwie kaum verstehen kann. Nein, Brexit sortiert sich ein in eine über 2000 Jahre alte Geschichte, die Geschichte von Daniel 2, die uns bis heute sagt, dass dieses letzte Reich gespalten sein wird. Sie werden nicht zusammenkommen. Ganz am Ende hatte Daniel gesagt, aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels sein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen, es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Da war ja noch dieser Stein. Du sahst zu, bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren und sie zermalmte. Dieser Stein, so sagt uns die Bibel, ist ein Symbol für Jesus Christus. Der Fels aber war Christus. Das Endereignis dieser Prophetie ist nicht ein weiteres Weltreich, sondern die Wiederkunft Jesu Christi. So sah es Martin Luther. Dieses Reich wird bis zum Ende bleiben. Niemand wird es zerstören, außer Jesus selbst, wenn sein Königreich kommt. Er, Jesus, hat es selbst verheißen. Er sagte, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dann sagt er, und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder. Vielleicht klingt das fast unglaublich, dass Jesus Christus nochmal wiederkommen wird. Aber genauso sicher, wie auf Babylon Medo-Persien folgte und auf Medo-Persien Griechenland, das tatsächlich die gesamte Welt beherrschte, und auf Griechenland Rom, das tatsächlich mit eiserner Strenge regierte und dann tatsächlich auf Rom ein gespaltenes Königreich folgte, das weder durch Heiratspolitik, noch durch Kriege, noch durch Napoleon, noch durch Hitler, noch durch Diplomatie, noch durch Währungsunion irgendwie zusammengefasst werden kann, genau so sicher wird Jesus Christus wiederkommen. Wir haben heute Abend am Anfang gesagt, vertraue niemandem bezüglich der Zukunft, der nicht die Vergangenheit kennt. Aber die Bibel ist in der Lage, übernatürlich etwas uns zu zeigen über die Vergangenheit. Und wir sehen, ihre Verheißungen haben sich in der Vergangenheit erfüllt. Da sind Fakten, auf die man sich verlassen kann. Deswegen, glaube ich, lohnt es sich, der Wiederkunft zu glauben. Martin Luther zum Schluss sagte, denn die Prophezeiungen Daniels sind geschrieben, nicht nur, dass Menschen die zukünftigen Ereignisse und Trübsale kennen und ihre Neugier befriedigen, sondern damit die Gerechten ermutigt und froh gemacht werden und gestärkt werden im Glauben und in Hoffnung und Geduld, denn hier sehen und hören sie, dass sie von Sünden, Tod, dem Teufel und allem Bösen befreit werden und in den Himmel gebracht werden zu Christus, zu seinem gesegneten ewigen Königreich. Jemand, der sie mit Gewinn lesen will, darf sich nicht allein nur auf die Geschichten und Ereignisse konzentrieren und dann nicht weitergehen, sondern muss sein Herz trösten mit der verheißenen und gewissen Wiederkunft unseres Erlösers Jesus Christus, was die gesegnete und freudige Erlösung aus diesem Tal des Elends und der Erbärmlichkeit bedeutet. Liebe Freunde, Daniel sagt, dieser Traum ist zuverlässig und seine Deutung steht fest. Heute Abend möchte ich dich einladen, diesen Traum ernst zu nehmen. Und ich möchte dich einladen, der Bibel und der biblischen Prophetie eine echte Chance zu geben. Geh nicht nach Hause und sage, ich glaube jetzt einfach alles, was der Herr Kramp gesagt hat. Nein. Ich möchte dich heute Abend herausfordern. Nimm dieses Buch mal aus deinem Schrank. Vielleicht musst du ein bisschen den Staub abpusten. Fang an, dieses Buch zu lesen. Fang an, diesem Buch Fragen zu stellen. Und du wirst sehen, dass es Antworten gibt, die wirklich tragen. Wer von uns möchte heute Abend sagen, ich möchte mich etwas intensiver mit dem Thema Bibel und biblischer Prophetie beschäftigen. Ist das unser Wunsch? Dann wollen wir noch gemeinsam heute Abend beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du durch dein Wort zu uns gesprochen hast. Wir danken dir, dass wir sehen können, dass die Bibel nicht nur ein Buch mit frei erfundenen Geschichten ist, sondern dass sie tatsächlich sich prüfen lässt, dass Geschichte, Archäologie uns zeigen, dass das, was dort steht, Hand und Fuß hat und dass die Vorhersagen der Bibel sich tatsächlich erfüllt haben. Und so möchten wir unseren Glauben nicht einfach nur auf Luftblasen gründen oder auf Dinge, die uns mal erzählt worden sind, sondern selbst nachdenken, selbst prüfen und ein festes Fundament unter unseren Füßen haben. Und wir danken dir, dass du jeden Einzelnen, egal wer wir sind, durch dein Wort ansprichst. All das bitten wir im Namen Jesu. Amen.